MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt.
Wir hören es jeden Tag in den Nachrichten. Eine Krise jagt die nächste. Viele davon sind heftiger denn je. Und als wenn Kriege und die Folgen des Klimawandels noch nicht schlimm genug wären, kürzen jetzt auch noch viele Regierungen die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit. In Sevilla haben 15.000 Politiker, Hilfsorganisationen, Banker und Aktivisten auf einer Entwicklungskonferenz über diese Frage diskutiert. Und auch auf der Jahrespressekonferenz des katholischen Hilfswerks Miserio war das ein Thema.
0,7% des Bruttoinlandprodukts sollen alle Länder der Welt für die Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Diese Zahl wurde 1970 von der UN beschlossen. In Sevilla wurde sie nun bestätigt. Allerdings gibt es nur 4 Länder, die dieses Ziel erreichen: Norwegen, Luxemburg, Schweden und Dänemark. Deutschland war bisher mit 0,67% ziemlich nah dran. Aber die aktuelle Regierung will die Mittel stark kürzen. Für Miserio-Hauptgeschäftsführer Andreas Frick ist das eine Katastrophe.
Schätzungen internationaler Hilfsorganisationen zufolge stehen schon nächstes Jahr 44 Milliarden US-Dollar weniger für die Armutsbekämpfung zur Verfügung, wenn die angekündigten Kürzungen tatsächlich umgesetzt werden.
Den größten Brocken macht die Entscheidung von Donald Trump aus, die Entwicklungshilfebehörde USAID endgültig zu schließen. Schon seit Monaten waren von dort keine Gelder mehr geflossen. Jetzt ist Deutschland einer der größten Geldgeber.
Ein starkes Land, das stolz sein kann, eine ganz besonders ethisch, professionell begründete humanitäre Hilfe über die Jahrzehnte entwickelt zu haben. Denn ohne internationale Zusammenarbeit, ohne die weitere Entwicklung anderer Länder mit weltweit wachsender Armut und Hunger wird es weder Frieden noch Sicherheit für uns und weltweit geben.
Wichtiger denn je seien die christlichen Hilfswerke in diesen Zeiten, sagte Frick weiter.
Die kirchliche Zusammenarbeit schafft etwas Spezielles, was andere so nicht schaffen. Sie ist auch dort präsent, wo staatliche Entwicklungszusammenarbeit nicht umgesetzt werden kann, zum Beispiel aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Sanktionen oder weil es keine staatliche Kooperation mehr gibt.
Der Geschäftsführer internationale Zusammenarbeit bei Miserio, Bernd Bornhorst, hat das noch weiter erläutert.
Das gilt einmal im geografischen Sinne. Wir kommen mit unseren Partnern ein bisschen in den letzten Winkel der Welt, ob das im Amazonas oder im Kongo-Becken oder wo auch immer ist. Und wir und unsere Partner, wir bleiben da, wenn die Bundeswehr aus dem Sahel abzieht. Wir bleiben da, wenn die internationale Kooperation weggeht. Und das ist wichtig. Denn das bedeutet, dass wir weiterhin Menschen erreichen können, die sonst alleine gelassen worden wären.
Und wenn Kirche in schwierigen Zeiten da bleibt, dann erinnern sich die Menschen an diese Strukturen, wenn die Krise vorbei ist und das Land neu aufgebaut wird.
Das sind manchmal kleine, aber nie zu unterschätzende Erfahrungen und Voraussetzungen. Und das hört sich vielleicht groß an, aber das ist so, um weltweit Demokratie und Teilhabe zu schützen oder wieder aufzubauen. Das sind manchmal Keimzellen von dem, was entsteht, wenn dann auch auf größerer Ebene die Voraussetzungen geschaffen worden sind.
Ein konkretes Beispiel ist Myanmar. Als dort im März diesen Jahres 3000 Menschen nach einem Erdbeben starben, setzte das Militärregime trotz Waffenruhe die Angriffe auf die Regionen fort, in denen ihre Gegner wohnen.
Und trotz dieser widrigen Umstände konnten wir über unsere Partnerorganisationen wichtige Hilfen leisten. Damals wurden über 2000 Familien mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Notunterkünften und Medikamenten versorgt.
Die Partner setzen auch die Arbeit fort, die sie schon vor dem Erdbeben geleistet hatten und zeigen dabei ein unglaubliches Engagement.
Die organisieren Bildungsangebote, medizinische Hilfe, bauen lokale Verwaltungen jenseits der Kontrolle des Militärs auf. Ganz viel davon geschieht, ich würde mal sagen, unter dem Radar, aber es geschieht. Und das sind diese kleinen Nester, aus denen Zukunft erwächst.
Umso schlimmer ist es, wenn die Hilfswerke diese Projekte nicht mehr unterstützen können. Denn sie helfen nicht nur mit Spendengeldern. Ihre Projekte werden auch vom Entwicklungshilfeministerium unterstützt.
Wenn hier in Berlin entschieden wird, dass die Entwicklungszusammenarbeit weiter gekürzt wird, dass Stand jetzt, so wie die Pläne sind, wir in diesem Jahr ungefähr 20% weniger Mittel hätten, um diese Projekte zu unterstützen, dann bedeutet das, dass an vielen Orten der Welt Träume, Hoffnungen, Lebensperspektiven zerstört werden. Dann bedeutet das, dass Verlässlichkeit und Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland zerstört wird.
Eine Mentalität nach dem Motto, zuerst wir und die Ärmsten und Schwächsten, die weit weg sind, die sind uns egal, Damit beginnen wir an der Demokratie zu sägen, meint er.
Das können wir nicht ernsthaft meinen und nicht ernsthaft wollen. Und deswegen nochmal der Appell an die Bundesregierung, sparen Sie nicht an der falschen Stelle.
Sondern setzen Sie die Weichen für eine friedliche Zukunft, nach der sich die Welt gerade so sehr sehnt. Brigitte Strauß für das MKR.
Übrigens, in unserem Podcast Reisewarnung ging es im April um Trumps Entwicklungshilfestopp und die Auswirkungen auf die Projekte katholischer Hilfswerke. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Pfarrer Schießler hat vor kurzem in Köln einen guten Freund verabschiedet. Ein bemerkenswerter Mensch, der vielen gezeigt hat, was Toleranz und Respekt bedeuten. Pfarrer Schießler erinnert sich heute an eine gemeinsame Reise, die auch nach dem Tod nachhallt.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
Ein Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Rainer. Ihre Experten für Vorsorge und Erbrecht in Olching.
Vergangene Woche habe ich einen Freund bestattet. Bin extra dafür nach Köln gefahren. Vor 25 Jahren war er mein erster Regisseur, dem ich so leibhaftig begegnet bin und mit dem ich ein Filmprojekt, einen Dokumentarfilm über das Christentum machen durfte. Wir haben in München gedreht während der Osterzeit und in Israel. Jochen, so ist sein Name, ist ein sehr bemerkenswerter Mann, ein Weltreisender, einer, der ein unglaubliches Gespür für die Sinne, für die Schöpfung, für Menschen, für Stimmungen hat. Einer, der zwar katholisch natürlich erzogen und aufgewachsen, aber mit seinem Glauben nie in der Öffentlichkeit kokettieren oder angeben würde. Glaube ist für ihn etwas sehr Privates gewesen. Er war ein unglaublich Suchender und mit Sicherheit auch ein echter Thomaschrist. Einer, der viel nachdenkt. Einer, der dem Zweifel in seinem Glauben durchaus Raum gibt. Aber einer, der wirklich Lehrer für die Menschen sein kann, wenn es darum geht, in Toleranz und in Respekt einander zu begegnen und miteinander umzugehen. Unser Filmprojekt damals hieß Auf dem Weg nach Damaskus. Es war eine mehrteilige Serie. Er hat alle Weltreligionen in diesen Dokumentarfilmen sozusagen ins Bild gebracht. Und unser Film über das Christentum sollte derart aufgebaut werden, dass ich mit einem jungen Menschen unterwegs bin und diesem jungen Menschen, der selber zwar Christ ist, aber die Wurzeln unseres Christentums vor Ort etwas darstelle und vorstelle. Und so waren wir im Heiligen Land unterwegs und wir waren im Jordangraben, wir waren am See Genezareth, wir waren am Jordanursprung, wir waren in Bethlehem und wir waren natürlich auch in Jerusalem. Das war der Höhepunkt des Films. Auf dem Weg nach Damaskus hieß er aber, weil wir den Apostel Paulus als den Begründer des Christentums schlechthin in den Mittelpunkt gestellt haben, weil Paulus zwei wesentliche Dinge gemacht hat. Er hat die Briefe geschrieben, das heißt, er war der Erste, der die christliche Verkündigung schriftlich festgehalten hat. Und er war sozusagen einer von uns. Auf dem Weg nach Damaskus war sein Bekehrungserlebnis, er ist nie dem Leibhaftigen, aber dem auferstandenen Christus begegnet, so wie wir alle eben mit dem auferstandenen Christus unsere Berührung haben und unser Glaube nährt sich aus dieser Berührung heraus. In der Auferstehungskirche, in der Grabeskirche in Jerusalem, wer schon einmal dort war, der kann sich die Örtlichkeit vorstellen, da haben wir sozusagen die ganze Passion nach dem Kreuzweg, den wir dorthin gegangen sind, die Via Dolorosa, in einem Gebäude untergebracht. Man betritt den Raum, man trifft sofort auf die Grabplatte, die vor allem von orthodoxen Christen gerne besucht wird und mit Tüchern berührt wird. Denn auf dieser Grab- oder auf dieser Salbungsplatte ist der Leichnam Jesu nach der Kreuzabnahme gesalbt worden, bevor er dann im linken, nächst nachfolgenden Teil der Grabeskirche dann in der Grabkammer abgelegt und beigesetzt wurde. Rechts von dieser Salbungsstelle geht es ein paar Stufen hinauf und man kommt zu einem Altar, an dem das Kreuz Christi gestanden haben soll. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Auch hier haben die Gläubigen einen ganz besonderen Habitus angelegt, diesem Ort zu begegnen. Sie treten an den Altar heran, sie gehen auf die Knie, um sozusagen unter den Altar hinein zu schlüpfen, aber nicht mit dem ganzen Körper, sondern vor allem mit der Hand. Und dort können sie dann in ein Loch hineinlangen und dieses Loch berühren. Und in diesem Loch soll also der Stamm eingerammt gewesen sein, an dem hochgezogen Christus mit dem Querbalken dann seinen Tod fand. Wir haben die Kirche betreten, wir haben mit dem Kamerateam uns sehr vorsichtig bewegt. Jochen war immer darauf bedacht, dass wir nie Menschen brüskieren, dass wir vor allem nie uns wichtig machen, sondern dass wir immer im Hintergrund bleiben, auch wenn wir mit Licht und vor allem mit der Kamera unterwegs sind. Wir haben diesen Salbungsstein gefilmt. Wir haben es nur aufgenommen, als meine Mitspielerin und ich uns vor den Salbungsstein hinknieten und die Hand darauf legten. Und dann sind wir diese paar Stufen zu dem rechtwärtigen Altar hinaufgegangen, wo Christus gekreuzigt wurde, wo sein Kreuz stand. Wir haben diese Szene gefilmt, als wir zu dem Altar hingingen, auf die Knie gingen, und ich lud dann meine Mitspielerin ein, einmal die Hand auszustrecken und in dieses kleine Loch hineinzulangen. Und dann war eigentlich die Szene im Kasten. Daraufhin aber bat uns einer aus dem Team, wir möchten doch bitte vor diesem Altar uns zu ihm zuwenden, damit er ein paar Szenefotos machen kann für die Dokumentation des Films. Also knieten wir halb vor dem Altar und lächelten, grinsten in die Kamera. Plötzlich kam Jochen aus dem Hintergrund und herrschte uns regelrecht an. Wir waren diesen Ton gar nicht gewöhnt. Wir wussten gar nicht, wir hätten nie daran gedacht, dass so ein Mensch einmal wütend werden kann. Und herrschte uns regelrecht an mit den Worten, was ihr da gerade tut, das ist nicht vertretbar. Drehte sich um und ging weg. Wir haben natürlich sofort damit aufgehört. Auch der uns fotografierende Mitarbeiter hat sofort sein Fotoapparat weggesteckt. Und wir waren wirklich konsterniert. Er hat uns auf etwas hingewiesen, was den Umgang mit solchen besonderen heiligen Stätten betrifft. Wir machen einen Film. Wir wollen den Menschen diese Stätten und damit verbunden unseren Glaube nahebringen. Wir wollen hier nicht angeben damit. Wir wollen nicht pausen. Das war immer, jeden Tag, wo wir unterwegs waren, an jedem Ort, sowohl zu Hause wie im Heiligen Land, am Grab meiner Eltern, in meiner Kirche oder in der Grabeskirche, es war eigentlich immer klar. Und dann war dieser eine Moment, wo wir völlig uns vergessen haben, wo wir völlig diese Maxime, wie man verantwortlich damit umgeht, vergessen haben, wo es dann nur noch um uns ging und nicht um das, was dieser Platz für unseren Glauben und für die Menschen bedeutet. Warum erzähle ich diese Geschichte in dieser Schießlers-Woche-Folge? Ich habe in der vergangenen Woche von meiner Begegnung in San Maria Maggiore in Rom erzählt, von diesen beiden Bischöfen, die sich vor dem Grab des Papst Franziskus niedergekniet haben und ihr Gebet, sei es echt oder aufgesetzt gewesen, gegenseitig gefilmt haben. Ich stand dabei, ich war sprachlos, weil ich mir dachte, ich komme doch hierher, um diesem toten Papst hier zu begegnen und darüber zu staunen, wie konsequent er seine Bestimmung, Franziskus in dieser Welt wieder Wirklichkeit werden zu lassen, in Einfachheit, in Schlichtheit, in seinen Worten, in seinen Begegnungen mit den Menschen bis hin zum Tod. Ein ganz schlichtes Grab, nicht in der Papstgruft im Petersdom, sondern in Maria Maggiore, bei der Mutter Gottes, die er so unglaublich geliebt hat, nicht mit einem pompösen Grabaufsatz, sondern nur mit seinem Schriftzug, ohne Primus Pontifex, ohne Jahreszahl, ohne alles und nur ein kleines beleuchtetes Kreuz. So hat er Franziskus konsequent umgesetzt, der sich ja auch bei seinem Tod, als er ihn nahen fühlte, nackt auf den Boden legen ließ, um nackt diese Welt zu verlassen Und darum hat mich dieses Verhalten dieser Bischöfe, die sich da posierten vor diesem Grab, dabei filmen ließen und dann gegenseitig das Handy abgaben, damit auch der andere im Film drauf ist, so gestört. Jetzt, da muss ich sagen, ich habe es nicht getan, ich hätte es tun müssen. Aber Jochen, wenn da gewesen wäre, er hätte die Stimme erhoben. Er hätte diesen beiden Bischöfen, Fülle des Weihsakraments hin oder her, ganz klar eine Ansage gemacht. Was ihr beide da tut, damit bin ich nicht einverstanden. Ihr macht etwas, was sich nicht gehört. Ich bedauere es, dass ich nicht genug Zivilcourage hatte, so zu reagieren. Und meinem Freund Jochen, den ich in einer wunderschönen, schlichten Feier bestatten dürfte, dem danke ich, dass er mir damals vor 25 Jahren die Augen geöffnet hat. Und ich werde parat sein bei der nächsten Gelegenheit und werde ihn zur Stimme werden lassen, wenn wieder mal so etwas passiert. Ich wünsche uns allen eine gute Woche mit vielleicht weniger Hitze, aber vor allem mit der spürbaren Gottesnähe in unserem Alltag. Euer Pfarrer Schießler.
Du weißt, was mir eingefallen ist? Ich muss mich wirklich mal um mein Testament kümmern und um meine Immobilien. Sag mal, hast du eine Ahnung, wen könnte man da eigentlich fragen?
Grüß Gott, ich bin Markus Sebastian Rainer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in Olching. Ich unterstütze Sie mit meinem Team seit über 20 Jahren kompetent und zuverlässig bei allen Fragen rund um Schenkungen, Erbschaftssteuer, Erbengemeinschaften und Pflichtteile. Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille rechtssicher und klar formuliert wird. Wir helfen Ihnen, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen.
Rechtsanwaltskanzlei Markus Sebastian Rainer. Der Rainer mit AI in Olching. Kontaktieren Sie uns unter 08142 42 2270 oder im Internet unter kanzlei-rainer.de. Nicht vergessen, Rainer mit AI.
Über 1 Million Arbeitsstunden leisten die Ehrenamtlichen in den Michaelsbund-Büchereien pro Jahr. Das muss wertgeschätzt werden. Deshalb verleiht der Michaelsbund den Michaelspreis für besonders verdiente Helfer. Motto in diesem Jahr: Demokratieförderung. Für die Mitbegründerin des Preises, Claudia Pecher, ist das Thema so aktuell wie noch nie.
Wir merken ja schon, dass jede zweite Stimme auch die AfD-Stimme in Bayern häufig berührt. Und dass es ein Thema vor allem auch im ländlichen Raum darstellt. Und aus dem Grund sehen wir uns schon auch in der Verpflichtung, die Büchereien als Orte der Demokratie sichtbar zu machen und nutzbar zu machen für die Teilhabe für alle.
Die drei Bibliotheken aus Pinsberg, Leipheim und Thurmansbang haben das umgesetzt. Mit Lesen gegen das Vergessen, bunten Wimpeln und mit viel Gedanken zu Demokratie und Toleranz oder der Büchermeisterwahl. Die Leiterin der Gemeindebibliothek in Thurmansbang, Barbara Fürstenberger, zieht aus der Preisverleihung vor allem Motivation für die Zukunft.
Ich finde es natürlich toll, dass das jetzt überregional anerkannt wird. Es ist auch für uns als kleine Bücherei natürlich eine Bestätigung, dass wir den Weg weitergehen und weitere Aktionen in dem Bereich planen und auch Anregung geben können, dass mit relativ überschaubarem Aufwand eigentlich gerade auch die Kinder mit ins Boot holen kann.
Für zukünftige Aktionen gab es als Preis unter anderem einen Mediengutschein über 1.000 Euro. Die Demokratieförderung in den Bibliotheken kann also weitergehen.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Eichstätt.
Nach 19 Jahren ist Schluss. An Pfingsten hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke überraschend seinen Rücktritt öffentlich gemacht. Am Sonntag hat er sich im Rahmen eines Gottesdienstes verabschiedet, begleitet von den besten Wünschen der Menschen aus seinem Bistum.
Also ich wünsche ihm, dass er wieder zu gesundheitlichen Kräften kommt und seinen Ruhestand wirklich genießen kann.
Ich denke so gern an eine Predigt, die er bei einer Firmung gehalten hat. Und da hat er von der Liebe gesungen. Love, love, love hat er gesungen. Und ich wünsche ihm einfach, dass er davon noch sehr, sehr oft singen kann, jetzt, wenn er wieder in der Seelsorge ist.
Ja, dass er eine schöne weitere Zeit haben soll und auch für seine Hobbys mehr Zeit Ich bin natürlich mit ihm aufgewachsen, das heißt, er hat mich sehr geprägt. Ich kannte keinen anderen Bischof bisher in Eichstätt und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er mich wirklich eben fest bei jeder Firmung und so weiter begleitet hat, bei allen wichtigen kirchlichen Momenten in meinem Leben. Dafür bin ich ihm sehr dankbar und für seinen Weg wünsche ich ihm natürlich alles Gute.
Segen für seine zukünftige pastorale Arbeit und dass er sich wohlfühlt.
500 Menschen sind in den Dom gekommen, um sich noch einmal von ihrem Bischof zu verabschieden. Nach eigenen Angaben will Hanke erst einmal als einfacher Pater seelsorgerisch tätig sein, bevor er in sein Heimatkloster nach Plankstetten zurückkehrt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.